Hallo, ich begrüße euch zu Checkout, dem Sport1 Start Podcast. Heute mit mir, European Tour Debütant, Super League Teilnehmer und BDO-WM Teilnehmer, Arno Merk.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Checkout, dem Sport1 Darts Podcast hier heute mit der Freitagsfolge oder wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, dann auch schon ganz flexibel am Mittwoch oder Donnerstag. Und heute, ihr habt es im Opener gehört, haben wir einen wirklich ganz interessanten Gast hier mit am Start. Und wenn ich wir sage, dann meine ich erst einmal nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch meinen Podcast-Partner Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Ja, hallo. Grüße und ich freue mich auch auf unseren heutigen Gast.
Ja, unser heutiger Gast, viele kennen ihn vielleicht unter dem Titel des deutschen Darts Nobody. Nein, kleiner Scherz, ich weiß, dass er es versteht. Es geht um Arno Merk und Arno, ganz ehrlich, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast bist, denn ich weiß, dass es spannend wird, denn ja, deine Darts-Historie, die reicht schon ein bisschen weiter zurück.
Ja, das stimmt. Erstmal auch vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo an alle Hörer und ich freue mich schon.
Arno, du hast es im Cold Opener gesagt, du bist European Tour Debütant, hast neulich gegen Luke Littler gespielt, hast im letzten Jahr in der Super League dein Debüt geben können und warst auch vor etlichen Jahren, lange bevor Kevin und ich beide zum Dartsport gekommen sind, bereits bei der BDO-WM am Start. Also es wird definitiv interessant, da mal einen Blick auf deine Karriere zu werfen. Und zum Einstieg wollen wir erst einmal über deine aktuellen Ergebnisse sprechen. Du warst im April auf der European Tour in Sindelfingen im Einsatz. Was hat es dir dort bedeutet, erstmals auf der großen PDC-Bühne zu spielen?
Ja, natürlich war ich erstmal über die Quali mega happy. Es war ein nächster Meilenstein, den ich erreicht habe, würde ich sagen. Und als dann noch die Auslosung kam, Luke Littler zur absoluten Primetime um 21 Uhr, ja, da haben sich die Ereignisse so ein bisschen überschlagen. Das war natürlich das beste Los, finde ich, für mich persönlich, was ich bekommen konnte, um mich einfach ein bisschen zu zeigen. Auch wenn es leistungstechnisch nicht ganz geklappt hat, war das Ganze drumherum schon Hammer.
Und erstmal, um dich überhaupt in dieses Mega-Match gegen Luke Littler zu spielen, musstest du diesen Qualifier überstehen. Du hast es zum ersten Mal geschafft auf die European-Tour-Bühne. Im entscheidenden Spiel hast du damals Markus Kessler besiegt. Wie war denn da damals die Gefühlslage, also noch weit vor dem eigentlichen Turnier, als du die Quali unter Dach und Fach gebracht hast?
Ja, erstmal super erleichtert, weil ich weiß noch ganz genau, der Samstag mit den ersten beiden Quali-Turnieren, der lief überhaupt nicht. Da habe ich wirklich so gut wie gar nichts getroffen, wusste wirklich nicht, was los ist, habe schon teilweise an mir selbst gezweifelt. Umso erleichterter war ich dann, dass ich wirklich, ich glaube, 5 Spiele waren es, ziemlich konstant, ziemlich gut abrufen konnte und das entscheidende Spiel dann gegen Markus Kessler, Cassie, meinem Kumpel, sogar gewinnen zu dürfen.
Ja, in Sindelfingen durftest bzw. musstest du dann ran gegen Luke Littler. Es war eine relativ einseitige Nummer in so knapp 10 Minuten. Wie blickst du jetzt mit ein bisschen Abstand auf dieses Spiel zurück? Also du hast wahrscheinlich etwas mehr von dir erhofft im Vorfeld, das ist klar. Wir haben kurz vorher auch nochmal kontaktiert. Du hast gesagt, das ist eigentlich ein gutes Spiel. Man kann da reingehen, man hat nichts zu verlieren und mal sehen, vielleicht geht ja was. Aber dann war es wahrscheinlich nicht das, was du auch selber von dir erwartet hast, oder?
Ja, natürlich. Also ich war mir in meiner Situation direkt bewusst. Ich wusste, selbst mit meinem A-Game habe ich da maximal Außenseiterchancen. Aber die wollte ich eigentlich nutzen. Leider war meine größte Stärke, meine Lockerheit an Bord, so gar nicht zugegen. Ich habe schon gemerkt, direkt nach dem Aufstehen, irgendwie war so eine Grundanspannung den ganzen Tag über schon zu spüren. Und ja, die konnte ich leider auch nicht ablegen.
Du hast aber ja gesagt, dass es schon das Match war, was du dir auch erhofft hast. Also nicht despektierlich gemeint, aber dass man da jetzt nicht gegen irgendeinen Nordic-Baltic-Qualifier spielt oder gegen irgendeinen No-Name, sondern gegen Luke Littler, den heißesten Scheiß überhaupt aktuell. Wie hast du denn ihn eigentlich wahrgenommen? Ihr musstet ja dann sicherlich zur gleichen Zeit erstmal dort ankommen, habt dann vielleicht auch hinter der Bühne euch schon gesehen am Practice. Also wie hast du Luke Littler wahrgenommen an dem Abend?
Schon gegenüber beim Dönerstand von der Halle getroffen vor dem Turnier.
Nee, da leider nicht. Also er ist, ich würde sagen, sehr ruhig und zurückhaltend, beziehungsweise distanziert. Ich glaube, in den letzten Monaten ist einfach so viel Trubel um seiner Person, um seinen Namen und der will einfach auch mal seine Ruhe haben. Also der hat da eigentlich mit niemandem, außer mit seiner Begleitperson, ich glaube, das war seine Mutter, irgendwie interagiert. Der war da ganz alleine, zurückhaltend. zurückhaltend, verschlossen, viel am Handy, hat sich auch ehrlich gesagt kaum warm geworfen. Ja, und war nicht sehr gesprächig, sag ich mal. Also ich habe jetzt auch nicht direkt das Gespräch gesucht. Ich finde, gerade vorm Spiel gehört sich das auch nicht. Da will ich so keine Nähe zum Gegner haben, sage ich mal. Aber selbst nach dem Spiel war dann einmal, er war super fair, super sportlich, hat mir noch alles Gute gewünscht, aber auch sehr distanziert, sage ich einfach mal.
Was ziehst du am Ende aus so einem Abend? Also wenn du jetzt da dein Fazit rausziehst, du wirst das sicher auch noch mal ein bisschen reflektiert haben, diese Erfahrung mitgenommen haben. Es dürfte ja trotz allem die Freude überwiegen und du kannst daraus mehr Motivation ziehen für die Zukunft, weil es macht ja auch so ein bisschen süchtig, wenn man einmal auf dieser European-Tribüne stand, dass man da wieder hin will. So sagen auf jeden Fall viele andere.
Ja, definitiv. Also, dass das nicht ansatzweise das war, was ich spielerisch kann, das sollte jedem bewusst sein, der mich ein bisschen kennt oder irgendwann mal verfolgt hat. Aber es war einfach, das Gesamtpaket war der Hammer. Eine ausverkaufte Halle, eigener Walk-On mit Nebelmaschine gegen Luke Diddler, den Shootingstar der Dart-Szene. Zur Primetime, wie vorhin schon gesagt, um 21 Uhr. Ich weiß nicht, wie viele Leute von Fernsehern zugeschaut haben. Also, es war einfach insgesamt ein geiles Gefühl und ich will da auf jeden Fall so schnell es geht wieder hin.
Du hast jetzt mehrfach angesprochen, es war die Primetime, es war dann das TV-Debüt. Hast du denn eigentlich auch viele Leute im Freundeskreis, in der Familie darauf aufmerksam gemacht, dass das so das große Match ist? Oder bist du jemand, der dann eher vielleicht sich nicht noch zusätzlichen Druck aufbürden möchte?
Also mir wurde teilweise öfter die Auslosung geschickt, als ich die selber verschickt habe. Also ist das wohl sehr viral gegangen in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Und die waren alle ja genauso happy über die Auslosung, meinten auch, das ist einfach ein Riesenspiel, was man so schnell wahrscheinlich nicht wieder in der ersten Runde haben kann, weil Diddler sich ja jetzt in die Setzliste spielen wird. Sehr sicher.
Springen wir mal einmal ein ganz bisschen zurück, und zwar ein Jahr in das Jahr 2023. Du warst ganz früher schon einmal auf der Dart-Szene oder in der Bühne, auf der Dart-Bühne aktiv und dann für einige Zeit weg und hast 2023 dein Comeback gestartet. Dazu vielleicht eine kleine Hintergrundstory. Weißt du noch, wo wir beide uns das erste Mal getroffen haben?
Ich glaube beim Super League Qualifier.
Nein, tatsächlich vorher bei der ersten Herforder Darts-Gala. Und zwar war das nämlich bei einer Exhibition, bei der Marvin Koch gebucht war. Ich habe Marvin mit begleitet und es waren einige, viele Qualifikanten mit am Start. Und ich bin ja erst verhältnismäßig jetzt zu dir gesehen, relativ spät in die Darts-Szene gekommen. Und ich weiß, du hast, glaube ich, gespielt gegen Yannick Spreen oder so auf der Bühne und es war noch von dem Moderator noch ein kleiner Twist drinne, der Yannick mit deinen Leistungen bei der BDO angekündigt hat und so weiter. Und mir hatte dein Name und so wirklich gar nichts gesagt. Ich hatte erst ein Gesicht zu deinem Namen, als du mir so ungefähr 2 Stunden und 4 Kaltgetränke später bei Sweet Caroline relativ stark ins Ohr gesungen hattest. Seitdem wusste ich, wer Arno Merck ist und ab dann ging es spielerisch ja auch nochmal richtig aufwärts. Aber jetzt zu dieser Story, was hat dich denn im Jahr 2023 dazu bewegt, dein großes Comeback zu geben?
Ja, ich habe einfach irgendwie wieder die Lust am Dartsport entdeckt, auch ein bisschen angetrieben von Vereinskollegen. Ein Christian Helmicke zum Beispiel spielt auch sehr, sehr gut und ambitioniert und spielt viele PDC-Turniere mit. Und da habe ich auch einfach wieder Blut geleckt und dachte, cool, ja, ich bin eigentlich auch einer von den besseren Spielern oder von denen mit mehr Möglichkeiten, von meinem Team und deswegen dachte ich spiele auch mal die Turniere mit und habe dann auch gemerkt, dass ich nach meiner doch langen Pause sehr schnell wieder ganz ordentlich geworden bin und wollte dann einfach mal gucken, wo die Reise hinführt, wenn ich am Ball bleibe.
Ja, und die erste Reise, die führte dich ja direkt zu dem PDC Europe Qualifier für die Super League. Mit welchen Erwartungen bist du denn da überhaupt reingegangen?
Also wenn ich ehrlich bin, wollte ich mich schon qualifizieren, dass ein Tagessieg sehr schwer wird bei dem Feld, war mir auch klar. Aber ich war mir schon meiner Leistung bewusst, dass wenn ich 1-2 gute Tage habe, dass ich da mich über die Rangliste auf jeden Fall reinspielen könnte. Und da hat es dann ja auch glücklicherweise haarscharf für gereicht.
Nach der Quali für die Super League hast du dich dort dann sogar ins Achtelfinale spielen können. 3 Siege haben dafür gereicht, 2-mal gegen Franz Rötsch und 1-mal gegen Max Hopp. Im Achtelfinale dann das deutliche Aus gegen Pascal Ruprecht. Was ist dein Fazit zur Super League? Ziel erreicht, Hauptrunde erreicht und wahrscheinlich den Platz fürs nächste Jahr gesichert?
Genau, das war so mein Ziel, irgendwie die Gruppenphase zu überstehen. Habe ich ja dann auch ganz knapp geschafft und das war wirklich eine sehr komische Gruppenphase, würde ich sagen. Ich glaube, in keiner anderen Gruppe hätten 3 Siege gereicht, also bei weitem nicht. ja, das Aus gegen Rupprecht war vollkommen in Ordnung. Er hat viel, viel besser gespielt. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich gehe mal davon aus, in diesem Jahr wieder dabei sein darf.
Genau, das würde ja den Regularien der PDC Europe entsprechen. Also dementsprechend dürftest du da einen Platz sicher haben. Wie war denn eigentlich so vor Ort das Ganze für dich, wenn du da jetzt mit Spielern zusammengekommen bist, die dich ja auch gar nicht kennen werden? Gleichwohl, dann waren es ja wiederum auch Spieler dabei wie André Welge, der ja auch eine Art Comeback gegeben hat, dann auf dem Zirkus. Wie war das für dich und auch so im Umgang mit den ganzen anderen Konkurrenten dort in Bitburg?
Also die meisten kannte ich tatsächlich trotzdem schon. Von ganz früher kenne ich Max Hopp und Kai Gotthardt noch sehr gut. Ich mit André Welge und Michael Klönermann, mit den beiden Bremern, verstehe ich mich auch schon jahrelang sehr gut, weil wir uns schon länger kennen. Mit denen war ich dann auch immer gemeinsam essen und unterwegs und noch mit einem Dartfreund Sebastian Steinmetz. Wir waren so eine Vierertruppe vor Ort. Aber auch die anderen kannte ich dann von irgendwelchen anderen kleineren Turnieren. Und ich finde, insgesamt bei der Super League war eine sehr, sehr freundschaftliche Atmosphäre. Also irgendwie hat sich jeder sehr respektiert. Das fand ich sehr angenehm.
Springen wir jetzt gerade einmal noch weiter zurück von der Super League, und zwar um etliche Jahre. Wann, wo und warum hast du überhaupt mit dem Dartsport angefangen?
Das war ja schon ziemlich lange her. Das müsste so vor 17 Jahren circa gewesen sein. Da hat sich in Peine eine inoffizielle Soft-Dart-Liga gegründet. Und einige Jahre danach hat mein Vater eine Mannschaft mitgegründet. Und ich wollte immer mitspielen, aber war für diesen Kneipensport noch zu jung. Da war ich, glaube ich, 14 oder 15. So, dann durfte ich halt nie mit, außer mal in den Sommerferien oder so als Ausnahme. Und ich glaube, mit 15 bin ich dann im Stildart-Verein eingetreten, weil dort war die Regelung so, wenn Jugendspieler dabei sind, darf nicht geraucht werden. Und ich glaube, es durfte auch kein Alkohol ausgeschenkt werden. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls durfte ich dann als Minderjähriger schon dort mitspielen. Und so habe ich dann mit 15 Jahren bei Scottsdarts Peine begonnen, da zu spielen.
Und dann bist du ja auch relativ schnell relativ gut geworden. Also du hast ja bis jetzt keiner, der jetzt irgendwie wie Luke Littler mit 6 dann die ersten Pfeile geworfen hat oder noch früher. Also dementsprechend dann als Jugendlicher begonnen und noch als Jugendlicher ja richtig gut geworden. Was war der Grund dafür, dass es so schnell, so steil auch bergauf ging? Hattest du irgendwelche Förderer, gute Trainingspartner oder was würdest du rückblickend sagen?
Eigentlich gar nicht. Also ich war relativ schnell so gut, dass ich gegen die meisten Erwachsenen schon gewonnen habe. Und mein Vater hatte so eine Reisetruppe, die schon jahrelang zum Bremer Goldcup gefahren sind. Das ist ein WDF-Turnier in Bremen. Das gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Und das war dann auch mein erstes großes Turnier, der Goldcup 2008. Und da bin ich direkt Platz 5 geworden. Wurde dann direkt bestürmt von anderen deutschen Jugendspielern oder Betreuern. Und dann wurde ich auch darauf aufmerksam gemacht, dass es den Deutschen Dartverband gibt und dass es da eine ganze Jugendrangliste gibt und so weiter und so fort. Dann habe ich dort die ganze Tour gespielt und ja, habe, glaube ich, in den ganzen Jugendjahren, die ich gespielt habe, nur eine Handvoll Turniere nicht gewonnen.
2010 bist du dann deutscher Jugendmeister geworden und warst die Nummer 1 der Jugendrangliste beim DDV. Nimm uns dann noch mal ein bisschen mit in diese Zeit. Wie viel hast du damals trainiert? Wie viel hast du gespielt? Und was waren für dich persönlich in dieser Zeit die Meilensteine und größten Erfolge?
Also die größten Erfolge, natürlich der deutsche Meistertitel. Die German Masters habe ich auch gewonnen in der Jugend. Ich glaube, inzwischen ist das ein und dasselbe Turnier. Damals waren es noch zwei unterschiedliche. Dann habe ich, das haben nicht viele Jugendspieler geschafft, da habe ich ein Weltranglistenturnier gewonnen, also als deutscher Jugendspieler. Ja, ehrlich gesagt habe ich nie wirklich viel trainiert. Ich war halt dann jedes Wochenende unterwegs und habe mindestens 2 Tage am Wochenende gespielt, war dann aber auch unermüdlich vor dem Turnier viel gespielt, während des Turniers mich viel warm geworfen und selbst nach dem Turnier teilweise noch gespielt. Also ich war so ein reiner Wochenendspieler, würde ich mal fast sagen.
Jetzt ist das eine ganz andere Zeit gewesen, also fast 1,5 Jahre liegt das alles zurück und damals steckte ja der deutsche Dartsport noch viel mehr in den Kinderschuhen, als das jetzt der Fall ist, wo man eine etablierte Darts-Nation geworden ist. Wie war das damals, wenn die Leute beim DDV und auch die Spieler, die bisschen älter waren, die auch internationale Turniere mitgenommen haben, ein paar gab es ja dann schon. Wie haben die auf dich geblickt, wie haben die auf einen wie dich geblickt, welches Standing hattest du im deutschen Dartsport damals?
Also ich würde schon sagen, dass eigentlich jeder Top-Darter aus Deutschland mich kannte und mich auch versucht hat, so ein bisschen an Hand zu nehmen oder mir ein paar Tipps zu geben. Da kann ich auch wieder auf André Welge zurückkommen. Ich war dann damals von Scott Starts Peine zu Ludwigs Braunschweig gewechselt. Dort hat Ulrich Meier Schlüter gespielt. Der war auch Jugenddeutscher Meister und Herrendeutscher Meister im Einzel und hat früher gemeinsam bei Fegesack Bremen mit André Welge und Konsorten in der Bundesliga gespielt. Deswegen ist die Verbindung zu André Welge dann auch noch ein bisschen enger geworden. Und ja, also insgesamt würde ich sagen, war sehr positiv der Umgang mit mir und ich glaube, die wollten mir alle nur das Beste.
Da waren, wie du gesagt hast, viele, die dir was Gutes wollten, die dir helfen wollten. Hastest du in dieser Zeit vielleicht ein oder mehrere spezielle Vorbilder in der deutschen Dartszene oder damals auch schon international, zu denen du raufgeschaut hast, von denen du dir etwas explizit abgucken wolltest?
Es gab so holländische Brüder, ich kriege jetzt aber nur noch den Jüngeren zusammen, das ist Daniel van Moerik, heißt der oder hieß der. Der war wirklich ein Ausnahmespieler. Der hat auch, glaube ich, schon mit unter 15 9 Data geworfen gehabt. Also die waren so ganz berüchtigte Jugendspieler. Sonst, ja, so ein bisschen an Kevin Münch hatte ich mich ein bisschen orientiert. Der war auch ein Riesentalent, als ich angefangen habe. Hatte dann auch kurz nachdem ich angefangen hatte, mit Sven Flück gemeinsam 9 Data im Doppel geworfen. Das fand ich auch sehr faszinierend. Aber so ein richtiges, explizites Vorbild hatte ich eigentlich nicht.
Und du hast ja eben auch schon gesagt, dass du sogar als Deutscher dann mal ein internationales Turnier auf Jugendebene hast gewinnen können. Hattest du denn damals eigentlich schon Sponsoren? War man da schon so weit, dass es kleinere Sponsoren gab im deutschen Dartsport vor fast 15 Jahren?
Leider eher weniger. Also mein größter Sponsor war mein Vater tatsächlich. Der hat mich quer durch die Weltgeschichte kutschiert, hat mir alles finanziert, alles ermöglicht. Deswegen habe ich ihm da wirklich alles zu verdanken. Kurz vor meiner BDO-WM-Teilnahme gab es dann ein Sponsoring mit Bulls Deutschland. Ja, genau, das kam dann zustande. Da waren schon andere Top-Darter von der damaligen Zeit unter Vertrag. So Carsten Koch zum Beispiel, Kevin Münch, den ich gerade schon genannt habe. Auch Colin Rice, auch eine deutsche Legende. Die waren alle da schon gefördert von Bulls.
Bulls Deutschland spielt ja auch jetzt aktuell in deinem Leben eine wichtige Rolle, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt noch einmal zu der BDO-WM-Quali. Du hast mit der Quali damals ordentlich für Aufsehen gesorgt, im Jahr 2011. Wie überraschend kam das damals für dich?
Das war mehr als überraschend für mich selber. Wenn ich es richtig zusammenbekomme, war es sogar ein kleiner Fehler seitens des Deutschen Dartverbandes. Weil ich habe mich als Jugendlicher qualifiziert, über alle Kriterien, die, glaube ich, damals möglich waren, bin aber vor der Winmore World Masters 18 geworden. Und die waren sich nicht bewusst, dass es eine Sonderregelung gibt, dass ich dann noch bei der Jugend hätte mitspielen dürfen. Haben mich dementsprechend in den Kaderplätzen der Herren mit reingesteckt. Und die Herren, die spielen noch einen BDO-WM-Qualifier aus. Der war einen Tag vor der eigentlichen Winmore World Masters. Und da bin ich dann einfach ins Endspiel eingezogen und das hat zur Qualifikation gereicht.
Und wenn du uns da nochmal mitnimmst, also in die Kriterien der Qualifikation damals, also es gab ein offenes Qualifikationsturnier, für das dann die Nationalverbände Spieler melden konnten oder konnte wirklich jeder mitmachen oder wie war das damals?
Wenn ich mich richtig erinnere, war es der German Masters Sieger. Alle Leute, die ein Weltranglistenturnier gewonnen haben und die jeweiligen Ranglistenersten im Jugendbereich. Ich glaube, im Herrenbereich waren es dann immer so die Top 4 oder Top 8. Der Rangliste. Plus die deutschen Meister und Weltranglistensieger.
Mit welchen Erinnerungen blickst du auf London zurück? Du hast damals gegen Gary Thompson gespielt und mit 1-3 verloren, aber es war trotzdem ein, ja, bislang einmaliges Erlebnis. Würdest du sagen, dass das vielleicht der schönste Moment deiner Karriere war? Oder ist es jetzt die Super League oder war es Sindelfing?
Ich glaube, dann war es eher die BDO-WM. Da war nämlich meine Schwester mit, da waren meine Eltern mit und noch zwei gute Freunde der Familie waren mit. Plus die beiden Teammanager, Dietmar Ernst, der leider schon verstorben ist, und Volker Hartlauf. Die haben mich auch begleitet und immer supportet. Ja, war einfach mega schön, dann auch noch den ersten Satz zu gewinnen. Da haben sich so ein bisschen die Ereignisse überschlagen. Ich wurde immer nervöser und bin hinten raus dann immer schlechter geworden. Aber trotzdem so als Gesamtpaket war das, glaube ich, schon mein schönstes Starterlebnis.
Und wie lange hast du dann in London verbracht? Wie viele Tage warst du vorher da? Warst du dann auch noch ein paar Turniertage danach, auch nach deinem Ausscheiden noch vor Ort? Und hast auch noch ein bisschen was aufsaugen können? Wer waren damals eigentlich so dann die ganz großen Granden in dem Turnier?
Also Martin Adams war mit Abstand die größte Legende in der BDO oder WDF. Ich bin der Meinung, der hat in dem Jahr auch gewonnen, ist da Weltmeister geworden in der BDO. Angereist waren wir, glaube ich, 3 Tage vorher und wir sind dann noch 2 Tage länger geblieben. Und an dem Tag, nachdem ich rausgeflogen war, haben wir auch nochmal die Halle besucht. Ich hatte dann mein anderes Spielertrikot an und ja, so als gerade frisch 18-Jähriger kamen dann Leute auf mich zu, wollten plötzlich ein Foto mitmachen oder ein Autogramm haben. Das war schon ein sehr cooles, aber auch irgendwie komisches Gefühl.
Mit welchen Ambitionen hast du damals Dart gespielt, auch gerade nach deiner Zeit bei der WM? Ich meine, du hast gesagt, du warst frische 18, es war schon was Besonderes dann. Was waren dann deine Ambitionen? War dann die Überlegung, wirklich auch den Profiweg einschlagen zu wollen oder wie sah das bei dir damals aus?
Ich glaube, ich hatte ziemlich falsche Prioritäten beziehungsweise konnte selber nicht so gut einordnen, was denn überhaupt da möglich gewesen wäre, wie gut ich überhaupt war. Was mir bevorgestanden hätte, ich habe nebenbei noch gern Fußball gespielt, auch wenn ich nie sonderlich hoch gespielt habe. Mir hat da die Kameradschaft sehr gefallen und sehr viel Spaß gemacht und habe dementsprechend immer weniger Zeit in den Dartsport investiert und habe dann tatsächlich auch ziemlich direkt nach der WM fast ein Jahr erstmal Pause gemacht.
Und dann hast du aber ja noch damals, als es das Tourkartensystem noch nicht gab bei der PDC, hast du ja auch an mehreren Pro-Tour-Events dann teilgenommen. Also das dürfte ja dann nach diesem Jahr Pause gewesen sein, als dann auch schon Pro-Tours mitunter in Deutschland und ich glaube auch in Österreich stattgefunden haben. Warum hast du danach dann aber wirklich aufgehört und wie war das in der Phase? Also wenn du nach Lakeside wirklich kaum noch gespielt hast, dann plötzlich Pro-Tour? Und dann hast du irgendwann doch dann komplett aufgehört? Also wie war das damals?
Meine Proto-Teilnahmen waren, bin ich der Meinung, auch teilweise vor der BDO-WM und auch vor der Qualifikation. Das weiß ich nämlich noch ziemlich genau. Da habe ich, ich weiß es nicht mehr genau wo, müsste ich nochmal nachgucken oder können wir nochmal nachgucken. Da habe ich auf jeden Fall in der 2. Runde gegen Kim Heibrechts gespielt und 6-0 verloren. So, und dann war das nur effektiv 4 Tage später, war der BDO-Qualifier in Hull City. Und da war ich dann im entscheidenden Spiel gegen Kim Heibrechts wieder im Finale und habe da dann nach Sätzen 3-1 oder 3-2 gewonnen. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Das war halt auch was Besonderes. Ich dachte, Mensch, vor 4 Tagen hat er mich noch so platt gemacht und jetzt im entscheidenden Spiel zur WM habe ich es ihm heimgezahlt quasi. Das war schon sehr, sehr cool. Deswegen, ich glaube, das hat sich so ein bisschen überschnitten. Dann gab es auch leider so ein bisschen negative Berichterstattung in irgendwelchen Online-Foren, die mich so ein bisschen aus dem Ruder geworfen haben und mir die Lust geraubt haben. Und dann hatte ich mich irgendwann dazu entschieden, einfach ja, mal Dart beiseite zu legen und mein anderes Hobby weiterzuführen, wo ich mit Kumpels spiele und wo kein Stoß über mich geschrieben wird.
Worum ging es da damals? Also was war da in den Online-Foren Thema?
Von wegen Arno Merk, die große Bühne, viel zu früh, viel zu jung, viel zu schlecht, so in verschiedenen Wortlauten.
Also an sich komplett inhaltlos?
Eigentlich schon, ja.
Aber als frischer 18-Jähriger und damals quasi noch jemand, bei dem das eher, ich sag mal, heutzutage fangen die Karrieren deutlich früher an. Heutzutage ist man da viel mehr auf Social Media präsent. Es gibt viel mehr junge Spieler. Das System ist viel etablierter. Damals ist man als junger Spieler mit 18 Jahren dann natürlich viel offener und angreifbarer für sowas, oder? Und was für Nonsens eigentlich dann, dass sowas dann, was das dann auch bei einem 18-Jährigen halt auslösen kann.
Ja, genau. Ich glaube, 1 oder 2 Jahre davor wurde Facebook überhaupt erst so publik. Und das heißt, es gab eigentlich noch gar kein richtiges Social Media. Das Social Media waren diese Online-Foren. Und ja, ich halt als junger Erwachsener, sage ich mal, habe mir dann alles durchgelesen und auch alles total zu Herzen genommen, was ich heutzutage nicht mehr so tue. Heute würde ich sowas oder habe ich sowas auch dann belächelt, als ja irgendwas nicht so Nettes über mich berichtet wurde. Das geht mir dann eher am Hintern vorbei als damals. Da habe ich mir das wirklich zu Herzen genommen und dachte so, was wollen die Leute von mir? Ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Ich habe nur einfach jetzt gerade nicht gut gespielt.
Und vielleicht noch ein Rückgriff zu Kim Heibrechts. Das war ja dann schon eine spannende Persönlichkeit als Gegner in der damaligen Zeit, nachdem du ihn dann auch im entscheidenden Match besiegt hast. Also wenn du jetzt heute so auf die Personalie Kim Heibrechts blickst, er ist ja dann voll in die Dartschiene gegangen, ist auch sehr erfolgreich geworden, ist aber auch eine streitbare Person. Wie war das damals? Was war das damals für ein Kerl?
Also als er mich 6-0 besiegt hat, war er super nett und super happy. Als ich dann gegen ihn gewonnen hatte im entscheidenden Spiel, also dazu muss man noch sagen, Bad Nauheim war das der Ort, jetzt fällt er mir wieder ein.
In Hessen, ne? Bei Frankfurt, oder?
Genau. Da hat er dann, glaube ich, noch ein Spiel gewonnen und ist dann rausgeflogen und hat, glaube ich, wegen einem Spiel die PDC-WM verpasst damals. Und gegen mich, 4 Tage später, hat er wieder wegen einem Spiel die nächste WM verpasst. Dementsprechend war er sehr, sehr sauer, traurig und vielleicht auch nicht der allersportlichste Verlierer. Ich weiß es aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil dann sind alle Leute auf mich zugestürmt, dann gab es nur eine Jubeltraube und dann haben sich die Ereignisse überschlagen, weil das war ja mit dem ganzen DDV-Nationalkader quasi. Ich war dann irgendwie in der Mitte von 15 Leuten und habe nichts mehr mitbekommen eigentlich. Mir wurde nur gesagt, er hätte wohl seine Freundin ziemlich angemacht, die dann noch geweint hat. Aber am nächsten Tag, was ich ihn hoch anrechne, kam er zu mir und hat mir nochmal persönlich gratuliert.
Naja, solange ihr euch da nicht auf dem Parkplatz geprügelt habt, ist das für Heimrechtsverhältnisse ja noch relativ in Ordnung. Von 2017 an hast du dann überhaupt nicht mehr gespielt, bist du dem Sport aber als Hobby soweit treu geblieben? Also hast du Darts noch weiterhin im TV verfolgt oder gab es da eine Zeit, wo du wirklich komplett abstinent warst?
Doch, also immer mal so reingeseppt in die Ergebnisse oder auch wenn Live-Übertragungen waren, habe ich immer. Ich meine, ich kenne von ganz früher noch, ich kenne halt die jetzigen Top-Deutschen, kenne ich noch von früher alle. Also Ricardo Pietreczko kenne ich schon ganz lange, seit 14 Jahren. Gabriel Clemens, Martin Schindler und Max Hopp, die kenne ich alle schon mal von meiner damaligen Zeit und die habe ich natürlich immer verfolgt und habe denen immer die Daumen gedrückt, wenn sie gespielt haben.
Und wie viel hast du selbst noch gespielt? Also hobbymäßig dann noch ein bisschen oder bist noch manchmal ins Vereinsheim gegangen?
Ich war dann beruflich tatsächlich 3,5 Jahre in Italien, habe mir dann aber auch nach kurzer Einlebezeit eine Dartscheibe ins Wohnzimmer gehängt, aber wenn ich alle 2 Wochen mal eine halbe Stunde geworfen habe, dann war das schon viel.
Italien, beruflich dahin gegangen, dann aber irgendwann auch wieder aus beruflichen Gründen nach Deutschland, oder?
Ja, genau. Ich habe quasi eine Technikerstelle in Italien bekommen, habe die dann auch gut durchgezogen, würde ich sagen, und wurde dann quasi nach Deutschland zurückversetzt, aber auch nach eigenem Wunsch und war dann für die italienische Firma quasi der deutsche Standort und die deutsche Handelsvertretung und gleichzeitig auch der Anwendungstechniker für den deutschen Markt.
Du hättest ja vielleicht Italien auch beim World Cup auf Darts vertreten können. Nach den PDC-Regeln muss man ja, glaube ich, nur ein paar Jahre im Land leben. Also wenn du jetzt noch da leben würdest, wärst du vielleicht Italiens Mann neben Michele Turetta beim World Cup.
Also damals wäre ich mit Sicherheit einer der Top-Leute gewesen, also garantiert sogar. Inzwischen haben die auch ein paar richtig gute.
Kommen wir zu der Thematik jetzt gerade Aktuelles. Arno, wie sehen jetzt denn aktuell deine Ziele aus? Was möchtest du erreichen in der, in Anführungsstrichen, zweiten Karriere, in deinem zweiten Frühling? Wie sind jetzt die Ambitionen gesetzt nach deiner Rückkehr?
Also was mir wichtig war, dass ich auf jeden Fall nicht mehr den Spaß am Spiel verlieren möchte, deswegen mich nicht zu sehr unter Druck setze. Deswegen trainiere ich auch nach wie vor nicht extrem viel, weil ich ja einfach da keine Lust zu habe, alleine zu Hause zu trainieren. Wenn ich dann mich zwinge, irgendwie jetzt jeden zweiten Tag 2 Stunden, dann würde ich wieder den Spaß irgendwo verlieren. Also einfach Spaß haben und mich von der, in Anführungszeichen, kleinen Erfolgswelle reiten lassen. Natürlich ist das jetzt noch nicht mega viel, was ich erreicht habe, aber ich glaube, wenn ich ein gutes Spiel mache, kann ich fast jedem gefährlich werden. Und da möchte ich anknüpfen und einfach an der Konstanz arbeiten.
Also wir halten fest, du warst kein Trainingsmonster und bist es nicht und wirst es auch nicht werden, aber damit bist du auch komplett fein.
Ich glaube schon, natürlich, wenn man wirklich in die Pro-Schiene gehen möchte, dann muss man sich, glaube ich, irgendwann wirklich ein bisschen aufraffen und zwingen, weil ein Stück weit ist es dann ja auch einfach harte Arbeit. Und ja, das muss ich mir dann irgendwann vor Augen führen. Wenn es soweit kommen sollte, dann werde ich natürlich auch das Trainingspensum nochmal anziehen.
Wie sieht es dann in Bezug auf die Q-School aus? Wir haben über die Super League gesprochen. Das ist ja dann sowieso ein gesetzter Termin in diesem Jahr. Nächstes Jahr, Anfang des Jahres, Q-School. Und jeder, der, ich sag mal, einen stabilen Pfeil wirft, dem müssen wir natürlich die Frage stellen. Wirst du da dabei sein? Wirst du perspektivisch vielleicht dann doch einfach es mit der Tourkarte versuchen? Oder wenn es dann klappen sollte, dann die auch gar nicht annehmen? Also wie sind da so deine Ambitionen?
Also ich würde schon sagen, dass ich auf die Tourcard spiele. Also wenn es sich ergibt, dann mache ich es auf jeden Fall. Ich war ja auch relativ nah dran in diesem Januar schon. Hatte vor dem Sonntag 3 Punkte, hätte theoretisch nur 3 weitere gebraucht. Ja, habe dann aber leider ein sehr gebrauchtes Spiel erwischt und habe es dann nicht geschafft. Aber auch nächstes Jahr heißt es wieder neuer Angriff, neu sortieren. Und wenn ich die Konstellation sehe, dass ich die Tourcard spielen kann, dann gehe ich da voll drauf und würde dann auch so alles umstrukturieren, dass ich es wirklich versuche, diese 2 Jahre Fuß zu fassen auf der Pro Tour.
Was dir sicherlich auch helfen würde, diese 2 Jahre umzusetzen, ist, dass du einen Arbeitgeber hast, der dafür natürlich vollstes Verständnis haben würde. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was du sonst so beruflich machst. Du arbeitest bei Bulls Deutschland. Dadurch haben wir auch immer wieder über 1-2 Ecken Kontakt, denn Bulls ist unter anderem auch Sponsor von der My Dart Coach Championship, auf die du dich wahrscheinlich auch schon wahnsinnig freust. Ich kann es dir im Gesicht ablesen. ja, erzähl uns doch mal ein bisschen über deinen Job und was der dir so auch ermöglicht.
Ja, also da hole ich nochmal einen Schwung weiter aus. Das war kurz vor der Super League. Da kam das Gespräch mit Hermann Stiens, das ist der Gründer und auch immer noch Chef von Bulls, kam das Gespräch zustande über ein erneutes Sponsoring, weil wir uns von früher schon kennen. Dann haben wir lange telefoniert, uns auch ein bisschen ausgetauscht über private Sachen. Und dann habe ich ihn halt von meiner damaligen Tätigkeit erzählt, dass ich Handelsvertreter bin, Außendienst, Anwendungstechniker, so alles Mögliche. Und dann meinte er, Mensch, dann könnten wir eventuell sogar beruflich zusammenkommen. Und genau in der Woche, als wir über das Sponsoring geredet hatten, hat nämlich der Außendienstler für Ostdeutschland seine Rente angekündigt. Und dann kam eins zum anderen und wir haben uns darauf geeinigt, haben dann viel Organisatorisches hinter uns gebracht. Und seit Februar diesen Jahres bin ich jetzt Angestellter bei Bulls Deutschland.
Und wie sieht dein Arbeitsalltag da aus?
Also Montag, heute zum Beispiel, hatte ich Homeoffice. Ich habe viel Kundenservice, Kundenbetreuung. Dann mache ich die Routenplanung meistens Montag, weil am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, wenn es eine normale Woche ist, dann fahre ich auch raus und besuche unsere Kunden. Die beinhalten einmal natürlich die Dartshops, die Spezialisten. Dann haben wir noch die Sportlädenabteilung. Wir haben seit irgendwie 30 Jahren einen Vertrag mit der Intersport, bekommen da alle Adressen ins Verzeichnis eingepflegt, wo denn eine Filiale aufgemacht hat. Und dann gibt es noch die Spielwarenabteilung. In diesen 3 Feldern verkaufen wir unsere Produkte.
Werfen wir nun zum Abschluss dieser Folge nochmal einen kleinen Blick über den Tellerrand auf den deutschen Dartsport im Allgemeinen. Du kannst jetzt natürlich den perfekten Vergleich ziehen zu vor 15 Jahren, weil du bei beidem eben hautnah mit dabei und involviert warst. Wie würdest du ganz grundsätzlich erstmal den Vergleich zu deiner ersten aktiven Zeit ziehen, von heute und damals?
Na, heute gibt es auf jeden Fall viel, viel mehr Spieler, die ein hohes Niveau spielen. Früher war es teilweise so, wenn man sich ein Turnierfeld angeguckt hat, wusste man, man ist mindestens 9. Jetzt ganz übertrieben gesagt. Heutzutage ist es wirklich so, dass ja selbst in der ersten Runde ein schwerer Gegner warten kann. Also diese Leistungsdichte hat extrem zugenommen. Und viele haben mich auch immer gefragt, ob ich denn jetzt besser bin oder früher besser war. Das kann ich leider nicht beantworten, weil früher war alles handschriftlich auf Boardmarkern, also wurde handschriftlich aufgeschrieben und da waren dann keine Averages, Checkout-Quoten und sonstiges, was man heutzutage halt alles ins kleinste Detail sehen kann. Deswegen weiß ich es gar nicht. Ich würde sagen, ich bin heutzutage auch ein Stück besser, ja, aber alle anderen sind auch besser geworden.
Wenn du mal auf oder in diese Zeit zurückblickst, und wie hat man denn damals so die Ziele festgesetzt, so im deutschen Dartsport? Was war damals so ein Fernziel, vielleicht auch, was man in 10 Jahren, in 15 Jahren erreichen will? Also damals gab es ja die PDC auch schon sehr lange, aber man war eben noch sehr weit davon entfernt, da überhaupt dann Jahr für Jahr ein oder mehrere Teilnehmer zu entsenden. Also mehr als ein, mehr als 2 in dem Zeitraum gab es ja nie und die großen Erfolge blieben ja auch komplett aus für lange Zeit. Aber was war damals so die Agenda?
Ich glaube, so Teilnahme an der PDC-WM, das war schon ein sehr hoch gestecktes Ziel. Wie du gerade schon gesagt hast, das haben maximal immer so 1-2 deutsche Spieler pro Jahr geschafft. Und wenn es dann mal einer in eine 2. Runde geschafft hat, war das auch schon eine Seltenheit. Also war das schon somit das größte Ziel eigentlich, weil das war und ist die größte Bühne für den Dartsport. Und da wollte man natürlich oder will man natürlich sehr, sehr gerne hin.
Wenn wir jetzt nochmal schauen, wieder damals heute, wenn wir sehen hinsichtlich des Potenzials, was würdest du sagen, wer waren vielleicht damals so neben dir auch so die Spieler, wo du sagen würdest, die hatten in der deutschen Dartszene das größte Potenzial und wen siehst du da heute? Vielleicht von den größeren Namen, aber auch von den Leuten, die du so ein bisschen aus der 2. Reihe kennst.
Jetzt jüngere Spieler oder egal welchen Alters?
Sowohl als auch.
Also damals hatte ich auch viel zu tun mit Gian Artut. Der hat auch viele WMs gespielt, ich glaube 4 oder 5, ich bin mir nicht ganz sicher. Der wohnt in Hannover, das ist auch nicht weit weg von mir. Ich wohne in Peine, das sind so 30, 35 Minuten. Wir haben dann auch ein paar Mal trainiert und uns auf bestimmte Turniere gemeinsam vorbereitet. Ja, als ich aus der Jugend rausgegangen bin, war Max Hopp gerade in den Startlöchern. Da hat man auch gleich gemerkt, dass das ein super Spieler ist, ein super Talent ist. Und dem ist er ja dann auch gerecht geworden. Hat dann mit 16 das erste Mal WM gespielt, was eine Riesensensation war. Hat dann da auch super angeknüpft, war jahrelang das alleinige Aushängeschild des deutschen Dartsports, kann man sagen. Dann war Martin Schindler war dann so ein bisschen auf den Fersen von Max Hopp schon damals. Da hat man auch gesehen, dass das ein super Spieler ist. Sonst wüsste ich jetzt eigentlich gerade nicht, wen ich da von damals nennen kann. Wen man jetzt heutzutage oder von heute nennen muss, ist auf jeden Fall Nico Springer, gerade nach seinem Wochenende. Der hat ja sein erstes DevTour-Turnier gewonnen, hat da riesen Spiele gemacht. Ja, und da gibt es aber viele. Inzwischen gibt es viele. Also heutzutage möchte ich da gar nicht ein paar rauspicken. Da gibt es so viele, die da in den Startlöchern stehen.
Auch wenn es dann immer mal wieder Rückschläge gibt, wie zum Beispiel jetzt am heutigen Aufnahmemontag, wo da die Deutschen reihenweise sehr früh aus der Proto geflogen sind, trotz sehr vieler Teilnehmer. Es hat sich ja wirklich sehr, sehr viel getan, auch gerade in diesem Jahr durch die Erfolge von Martin Schindler unter anderem, aber ja auch letztes Jahr durch Ricardos Erfolg auf der European Tour. Gabriel Clemens WM-Halbfinale ist noch nicht lange her. Was glaubst du, fehlt aber noch vielleicht für den allerletzten Schritt, dass wir wirklich in Darts Deutschland auch einen haben, der dann perspektivisch in die Top 16 kommen kann?
Na, ich glaube, Martin Schindler ist gar nicht so weit weg von der Top 16. Wenn er weiter seine Leistungen so bestätigt von den letzten Wochen oder Monaten, dann wird er sich da ziemlich sicher bald reinspielen können. Ich würde sagen, ja, so typische Aussage wäre natürlich, da fehlt ein deutscher Weltmeister. Aber das ist natürlich mega schwer. Ich finde, Clemens mit seinem Halbfinale war schon mega. Und jetzt auch die beiden European-Tour-Siege von Ricardo und dann von Martin. Das sind eigentlich schon sehr, sehr gute Vorreiter. Und man merkt ja auch auf der DevTour oder auch bei den Host Nation Qualifiern, wie viele deutsche, junge Superspieler da sind. Also ich glaube, in den nächsten Jahren wird es nochmal einen richtigen Schub geben von deutschen Dartspielern. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Hättest du dir damals, Hand aufs Herz, denn erträumen lassen, dass du 13, 14 Jahre später auf der European-Tour-Bühne in Sindelfingen ein Erstrundenmatch absolviert, klar gegen einen aktuell vielleicht den besten Spieler der Welt, aber auch so viele Fans dann da sind an einem Freitagabend. Also hättest du dir das damals erträumen lassen, dass das möglich sein würde in Deutschland?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also da war, wie gesagt, Dart in Deutschland war noch nichts eigentlich. Das war noch lange nicht so weit wie jetzt. Und nee, das hätte ich mir niemals gedacht, dass das so entstehen kann in Deutschland.
Dann würde ich sagen, setzen wir an dieser Stelle mal einen Punkt. Arno, wir bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit und für deine Einblicke. Definitiv interessant, sowohl jetzt drauf zu schauen, als auch auf die Zeit, die schon ein paar Jahre zurückliegt. Wie gesagt, ganz herzlichen Dank. Definitiv eine der interessantesten Persönlichkeiten der deutschen Dartszene, würde ich mal sagen. Und sicherlich auch nicht das letzte Mal, dass du hier bei Checkout zu Gast warst. Vorausgesetzt, deine Reise geht noch ein bisschen weiter und du machst nicht eine weitere lange Pause jetzt erstmal. Arno, wie gesagt, ganz herzlichen Dank. Uns hat es großen Spaß gemacht und wir hoffen dir natürlich auch.
Ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und natürlich bin ich gerne nochmal wieder dabei.
Ja, wir werden das weiter begleiten, wie es sich entwickelt. Wir werden dich ja dann garantiert auch bei der Super League sehen werden. Und ja, die Tourkarte, die hast du dir auch noch so im Hinterköpfchen, sag ich mal, parat und offen gelassen. Also Q-School werden wir Arno Merck natürlich auch verfolgen. Vielleicht das jetzt noch zum Abschluss. Was steht ansonsten so PDC-technisch noch bei dir auf dem Zettel? Wirst du auch Challenge-Tour irgendwas noch mitnehmen?
Die Challenge-Tour werde ich jetzt nicht mehr spielen, weil meine tabellarische Situation nicht die beste ist. Und zwei sehr gute Freunde, also eine sehr gute Freundin und ein sehr guter Freund, die ich schon lange vor denen unabhängig voneinander kannte, die heiraten, genau am nächsten Challenge-Tour-Wochenende. Also stehen eigentlich nur noch die Super League an und dann die Q-School. Natürlich werde ich noch irgendwelche mittelgroßen regionalen Turniere mitnehmen und auch
ja, wie die MyDartCoach-Championship, aber die ist nicht nur mittelgroß regional.
Das wollte ich noch dazu sagen. Die ist sehr groß.
So. Ja, gut. Ich würde sagen, in diesem Sinne, das war ein gutes Schlusswort. Arno, wie gesagt, vielen Dank nochmal und ansonsten vielen Dank an alle Hörer. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Ciao. Ganz genau. Auch von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.